seit den Schöpfer sehe, dann freue ich mich. Das tut gut, das macht Mut, das baut auf. Das tut gut, das macht Mut, das baut auf. Wenn zwei Menschen Versöhnung wagen, dann statt nachzutragen, dann freu ich mich. Das tut gut, das macht Mut, das baut auf. Das tut gut, das macht Mut, das baut auf. Wenn mir Pläne sofort gelingen, dann freu ich mich. Kann ich den zu Ende bringen, dann freu ich mich. Das tut gut, das macht gut, das baut auf, das baut auf. Das tut gut, das macht gut, das baut auf.
Wenn ich in die Bibel reinschaue, dieses dicke Buch, dann merke ich, dass das, was Jesus erlebt hat zu seiner Zeit, sehr viel mit dem zu tun hat, was ich so in meinen Tagen erlebe. Wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, das wünsche ich mir manchmal, dass ich das auch immer so packe, in den Situationen, in denen ich lebe. Und es gibt eine Menge Menschen, die sind hoch dekoriert, ich denke da so an die Generäle, die haben dann so viel Orden an ihrem Jackett kleben, dass sie fast so bei den Paraden, die sie abhalten müssen, fast bis in die Kniekehlen hängen. Ich kenne jedenfalls einen, der seinem Namen alle Ehre macht, der den Namen Würdenträger verdient hat, Jesus Christus. Uns ja gewarnt, dass es nicht einfach wird, dass neues Denken Widerspruch hervorruft. Du hast es vorgelebt und hielst dem Terror stand, Würdenträger voller Würde. Du hast dich eingesetzt und hast dich ausgesetzt, hast ohne Furcht die Grenzen überschritten. Du bliebst in deinem Land und bliebst den Menschen treu, Würdenträger voller Würde. Sie haben dich gewarnt und haben dich verfolgt. Sie konnten deine Worte nicht ertragen. Sie legten dich aufs Kreuz. Du hast sie lieb gehabt, Würdenträger voller Würde. Sind. Wir schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Und doch traust du uns zu, dass wir so sind wie du, Würdenträger voller Würde. Und doch traust du uns zu, dass wir so sind wie du, Würdenträger voller Würde, Würdenträger voller Würde.
Liebe Freunde, wenn mein 4-jähriger Enkel zu mir sagt, Opa, im Garten liegt eine dünne Schlange, dann ist das harmlos, der meint weiter nichts als ein Regenwurm. Wenn meine Mutter uns, als wir 4 Jahre alt waren, erzählt hat, wie sie von einer richtigen Schlange angefallen wurde, da waren wir atemlos. Ihr müsst wissen, meine Eltern waren Missionare in Indien und dort sind die Schlangen zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. Wenn du die Bibel liest, findest du auch eine Menge Schlangengeschichten. Das geht ja gleich auf der ersten Seite los mit Adam und Eva, aber die Geschichte kennt ihr sicher alle, die erzähle ich euch heute nicht. Ich erzähle euch heute die seltsamste Schlangengeschichte, die in der Bibel steht. Im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Da lesen wir, das Volk Israel, das war aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen, zog durch die Wüste, am Tage war es heiß, in der Nacht war es kalt und jeden Tag dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln. Dienstags Wachteln mit Manna, mittwochs Manna mit Wachteln und so weiter und so fort. Also das ist so, wie wenn du jeden Tag Brathähnchen mit Broiler essen musst. Das geht 3 Tage lang gut, aber ab dem 4. Tag kannst du die Viecher einfach nicht mehr ersehen. Und während du an der knusprigen Haut deines Gummiadlers rumzerrst, da fängst du an zu träumen. Und es erscheint vor deinem inneren Auge eine schlanke, schmale Bockwurst. Und du hast nur noch einen Wunsch, endlich mal wieder so eine ganz ordinäre Bockwurst im Plastidarm essen zu können. Hitze, Kälte, Hunger, Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren, das alles hat das Volk Israel ja noch ausgehalten. Aber als die an das Umleitungsschild kamen, da war der Ofen aus. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Mensch ist unwahrscheinlich belastbar. Aber irgendwo hat jeder Mensch seine Grenze. Und wenn man an die kommt, bricht man eben zusammen. Und dieser Punkt war für das Volk Israel dieses Umleitungsschild. Als die da ankamen, da brach die Revolution aus. Das kam so, die Israeliten, die wollten nach Kanaan. Und um dahin zu kommen, mussten die durch das Land der Edomiter reisen. Aber die Edomiter weigerten sich, die Durchreiseerlaubnis zu erteilen. Also die stellten einfach kein Transitvisum aus, sondern die stellten einfach so ein Umleitungsschild auf. Großer Pfeil nach rechts in Richtung Wüste, Länge der Umleitung 150 Kilometer. Du weißt ja, wie das ist, wenn du irgendwo hinfährst und kommst vor so ein blödes Umleitungsschild und das kostet dich dann eine Dreiviertelstunde. Da kommt Freude auf. Viertes Buch Mose, Vers 21. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, da gehst du in deine Jugendstunde und der Glaube an Gott fällt dir relativ leicht. Und sobald es beschwerlich wird, fängst du an, dich zu beschweren. Da fällt dir das Vertrauen zu Gott schwer. Wenn es im Leben nicht so läuft, wie du willst, wenn du an ein Umleitungsschild kommst, da fängst du an zu maulen und das Erste, was du brauchst, ist ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist ja klar, Schuld haben immer die anderen. Dass du selber vielleicht auf den falschen Weg geraten sein könntest, also auf die Idee kommst du ja zu allerletzt. Du bist okay. Und die, die den Mist gebaut haben, das sind die anderen, das sind die da oben, das ist der da oben, das ist Gott. Der hätte gefälligst besser aufpassen müssen, damit es in deinem Leben glatt geht. Warum hat Gott das zugelassen? Das ist die Frage, die ständig gestellt wird, auch an solchen Abenden. Mit jedem Nichtchristen, mit dem man über Gott redet, dauert keine 5 Minuten, da kommt eben diese Frage. Warum lässt Gott den Krieg zu? Warum lässt Gott den Krebs zu? Und so weiter. Das ist zwar heute Abend nicht unser Thema, aber ich will mal ein paar Gedanken dazu sagen. Gott hat den Menschen bestimmte Ordnung gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und hat gesagt, wenn ihr euch danach richtet, da klappt's, und wenn nicht, da kracht's. Nun stellt euch mal vor, es fährt einer bei Rot über die Kreuzung. Folge, es kracht, der Fahrer steigt aus, guckt erst seine verbeulte Karosse an und dann den Verkehrspolizisten, der daneben steht, und brüllt den an und sagt, wie konnten Sie das zulassen? Nun, wie finde ich denn sowas? Die Polizei ist für die Zulassung von Autos, aber nicht für die Zulassung von Autounfällen zuständig. Und deshalb ist die Frage des Unfallverursachers, wie konnten Sie das zulassen, eine Unverschämtheit. Wenn der Mensch das Gebot Gottes mit Absicht übertritt und dann reinfliegt und dann noch sich bei Gott beschwert, wie konntest du das zulassen, dann ist das unverschämt, das ist unfair, das ist unlogisch. Und wenn du schon so fragst, also dann müsstest du ja mindestens auch sagen, wie konnte denn Gott zulassen, dass er zum Beispiel dich schon ein Leben lang auf dieser Erde rumlaufen lässt, obwohl du dich vielleicht noch nie für dein Leben, für deine Gesundheit, deine Kräfte, deine Gaben bei ihm bedankt hast. Das lässt ja Gott auch zu. Im Übrigen weiß ja heute jedes Kind, wo zum Beispiel solche Dinge wie Krebs und sowas herkommen. Das ist doch nicht Gott derjenige, der die Abgase in die Luft reinpustet. Sondern Gott ist doch derjenige, der die Welt rein und gut geschaffen hat. Und wir alle sind es doch, die es zulassen, dass unsere Welt kaputt geht und verpestet wird. Wir alle. Und es ist doch nicht so, dass wir Gott zur Rechenschaft ziehen können und sagen, warum lässt du zu, dass die Menschen am Krebs sterben? Sondern es ist doch umgedreht, Gott wird uns einmal fragen und sagen, ich habe euch eine Welt gegeben. Die hatte die Zensur 1a, die war in Ordnung. Die hatte gute Luft, eine reine Luft. Da war es schön, da waren Lebensmöglichkeiten. Und Gott wird sagen, was habt ihr mit eurem Lebensstil aus meiner Welt gemacht? So ist doch die Situation. Und deswegen ist die Frage von uns an Gott, warum hast du das zugelassen, scheinheilig? Gott, warum? Das war hier die Frage der Israeliten, als sie vor dem Umleitungsschild standen. Als ihr Weg mal anders ging, als die sich das gedacht hatten. Jeder von uns kennt diese Frage. Ich möchte nochmal sagen, ihr, die ihr Ungläubige seid, und die ihr sagt, warum hat Gott das zugelassen? Ihr habt überhaupt keine Ahnung, was in Wirklichkeit Zweifel ist. Für euch ist das eine intellektuelle Spielerei. Für uns als Christen ist das eine existenzielle Frage. Dir kann das ja egal sein, wenn du nicht an Gott glaubst, was der macht. Aber verstehst du, wenn ein Mensch sein Leben Gott anvertraut hat und dann Schicksalsschläge erlebt, das geht an den Nerv. Und nur Christen, nur Menschen, die mit Gott leben, die wissen in Wirklichkeit, was Zweifel ist. Ich kenne diese Zweifel und ich kenne diese Frage, warum auch. Ein paar Jahre her, da hatten wir eine gemeinsame Bekannte, Wolfgang und ich, eine junge Frau, eine Mutter von 3 Kindern, und eines Tages stellt sich heraus, dass sie Krebs hat. Und dann ist für diese Frau gebetet worden von vielen, vielen Menschen. Wir sind oft hingefahren auf das Dorf, wo die gewohnt hat, noch manchmal nachts haben ihr die Hände aufgelegt, wie das ja in der Bibel den Knechten Gottes befohlen ist. Und die Dorothea wurde immer weniger und immer weniger. Und eines Tages, als ich sie besucht habe, da guckt die mir in die Augen und sagt zu mir, Theo, wenn ich sterbe, beerdigst du mich dann? Und es hat gar nicht mehr lange gedauert. Da war sie tot. Und da lag sie im Sarg neben mir und ich stand vor der Gemeinde und jetzt guckten die mir in die Augen. Der Mann von der Dorothea, die Kinder, die Eltern, die Gemeinde, die Freunde, so Pfarrer, erklär uns mal, warum muss die mit diesen Mutter von 3 Kindern in ihrem jungen Alter da tot da liegen? Und ich habe diese Frage nach dem Warum natürlich nicht beantworten können. Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich konnte der Gemeinde sagen, dass in der Bibel steht, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten dienen lässt. Und die Dorothea war ein Mensch, die ihr Leben Gott anvertraut hatte. Und obwohl sie gerne leben wollte, hat sie gewusst, egal was kommt, es kommt aus Gottes Hand. Ich weiß nicht, was du mal machen willst, wenn du wirklich in die Probleme deines Lebens mal reinkommst. Jetzt bist du noch jung und denkst, Zahnschmerzen oder dass dir eine Freundin wegläuft, wäre die größte Katastrophe deines Lebens. Aber ich sage dir, wenn die wirklichen Schrecken des Lebens kommen und wenn du dann nicht weißt, dass Gott dein Vater ist, der dich lieb hat, da hast du in solchen Situationen keinen Trost. Ich kenne diese Frage, Gott, warum hast du das zugelassen? Und ich weiß keine Antwort darauf, aber ich weiß, dass hinter dieser Frage ein grundsätzliches Misstrauen steckt. Und das ist das Gefährliche an dieser Frage. Das ist ja ein Misstrauensantrag. Denn es steckt ja dahinter die Meinung, Gott hat nicht richtig aufgepasst. Dem sind die Zügel entglitten. Der ist unfähig, der macht Fehler. Das ist ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, ist ja auch Zweifel an seiner Güte, an seiner Allmacht, an seiner Fürsorge, an seiner Führung, an seinen Verheißungen. Die Israeliten hatten von Gott die Verheißung bekommen, ich bringe euch nach Kanaan. Und die Israeliten hatten kein Vertrauen mehr darauf, dass Gott das fertig bringen würde. Und das war ihre Schuld. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Unglaube. Ungehorsam, mangelndes Vertrauen. Und aus diesem Misstrauen, da kommt dann eben dieses miesmacherische Gemaule der Israeliten. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Statt froh zu sein, dass die überhaupt was zu essen haben, da haben die noch die große Klappe. Die haben überhaupt keinen Durchblick mehr, wie das in Wirklichkeit gelaufen war. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit. Das hatten sie vergessen. Gott hatte sie durch das Rote Meer geführt. Das hatten sie vergessen. Gott hatte ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu bringen. Das hatten sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern 40 Jahre durch die Wüste irren mussten und dass das ihre eigene Schuld war, das hatten sie auch vergessen. Alles vergessen, aber die große Klappe. Und am Essen rummaulen. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Weißt du kannst gegen Gott eine ganze Weile meckern. Und Gott ist hart im Nehmen. Also es schmeißt den Gott dieser Welt nicht gleich vom Thron, wenn irgendein 13-jähriger Bürger aus Neuenkirchen an seiner Weltregierung rummeckert. Ich möchte dir nur eins sagen, du musst nur damit rechnen, dass irgendwann einmal, wenn auch Gott viel einsteckt und er lange Geduld hat, dass er irgendwann einmal auch hart auf Gemecker reagiert. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art, wie Gott sich hier bei seinem undankbaren Volk in Erinnerung bringt. Das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott, der schließlich dazu da ist, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht, um uns mit feurigen und fliegenden Schlangen zu piesacken. Aber ich rede hier nicht vom lieben Gott, ich weiß überhaupt nicht, wer diesen Popanz eigentlich erfunden hat, sondern ich rede von dem Gott der Bibel und von dem heißt es in der Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, sein Zorn, sein gerechtes Gerichtshandeln, das ist etwas, wovon die Menschen noch nie etwas wissen wollten. Aber die Bibel sagt ja nicht nur, dass Gott die Menschen liebt, sondern sie sagt ja auch, dass er die Sünde hasst. Und sie spricht ja nicht nur von der Liebe Gottes, sondern sie redet auch von seinem Zorn. Und vor allem redet die Bibel auch von den Folgen der Sünde. Und unsere Schlangengeschichte, das ist eine einzige Auslegung des Bibelwortes. Die Folge der Sünde ist der Tod. Sünde ist doch kein harmloser Flop. Sünde ist ein tödliches Gift. Auch wenn du das vielleicht im ersten Moment gar nicht so siehst. Hast du schon mal Kohlenmonoxid gesehen? Also ich auch nicht. Oder hast du schon mal gerochen? Ich auch nicht. Kohlenmonoxid ist ein Gas, das ist garantiert geruchlos, das ist garantiert unsichtbar und es ist garantiert tödlich, wenn du es in deine Lungen reinlässt. Und so ist das mit dem Zeug, was die Bibel Sünde nennt. Wenn du die in dein Leben reinlässt, da merkst du das vielleicht erst gar nicht, wie gefährlich das ist. Aber sie vergiftet dein Leben. Erst machst du dein Leben kaputt und dann gehst du deswegen in die Hölle. Und jetzt sag nicht, also nun mal langsam hier von wegen mit Sünde und Hölle, das wird ja nun alles nicht so wörtlich gemeint sein. Und der liebe Gott, der wird das schon alles nicht so verbissen sehen. Also den Israeliten, die von den Schlangen gebissen waren, da war dieses lahme Geschwätz vom lieben Gott, der alle Fünfe gerade sein lässt und sein eigenes Wort nicht ernst nimmt, schon längst vergangen. Die vergingen vor Todesangst überall im Lager, Tote, Sterbende. Und in ihrer Angst, da rannten die zu Mose und sagten, wir haben gesündigt gegen den Herrn und gegen dich geredet. Mit anderen Worten, es bricht eine Bußbewegung aus. Menschen erkennen ihre Schuld. Menschen kehren um zu Gott. Und das ist das, was Gott will. Was Gott erreichen will durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und das ist das, was er auch bei dir erreichen will, was er heute bei dir erreichen will. Er will dich erreichen, dein Herz. Er möchte dich umkehren lassen von deinem falschen Wege. Als die Israeliten merkten, dass ihre eigene Sünde ihnen den Tod brachte, als sie sich bekehrten, als sie um Vergebung baten, da sagt Gott zu Mose, mach dir eine Schlange aus Metall und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Also jetzt wird es ja nur verrückt. Dass Gott feurige Schlangen schickt, um sein Volk munter zu machen, ist ja schon außergewöhnlich genug. Aber dass er eine Schlange auf die Stange hinhängt, um die Menschen dadurch heil zu machen, also das klingt ja nur einfach unsinnig. Und genauso haben die Menschen damals auch geurteilt. Die sahen ja gar nicht ein, was das für einen Sinn haben sollte. Die haben zu Mose gesagt, hör mal zu, das ist doch Schwachsinn, was du hier produzierst. Einfach hinsehen und wupps in unsere Wunden weg, wie sollten das gehen? Uns kann kein Arzt mehr helfen und da hilft uns deine Schlange auch nicht. An sowas glauben ist doch lächerlich. Und sie ging lieber zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen Blick auf die rettende Schlange zu werfen. andere, die argumentierten und sagten, na, wenn das Ding wenigstens aus Gold oder irgendwas kostbarem wäre, aber einfaches Metall, was soll denn das nützen? Das ist doch Quatsch. An sowas glauben ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Und andere sagten, das klingt zwar primitiv, aber wer weiß, vielleicht hilft es tatsächlich, wenn ich mal einen Blick auf die Schlange werfe. Muss ja nicht gleich sein, morgen ist ja auch noch ein Tag. Im Moment geht mir es noch ganz gut. Wenn ich mich morgen schlechter fühle, kann ich ja mal bei der Schlange vorbeigehen, einen Blick auf die werfen. Und noch während sie so redeten, da tat das Gift seine tödliche Wirkung und sie starben. Und es war zu spät, nach der Schlange zu blicken. Die ging zugrunde, weil sie im wahrsten Sinn des Wortes, weil sie den entscheidenden Augenblick nicht getan haben, verpasst haben. Das gibt Momente in der Geschichte zwischen Gott und Mensch, die sind einmalig, die kommen so nie wieder, die darf man einfach nicht verpassen. Andere, die lachen da, die haben sich nur mit sich selber beschäftigt, die haben auf die Wunde auf ihrem Fuß geguckt und die Wunde an der Hand und dass es immer weh tat und die Probleme immer größer wurden, die sahen immer nur auf sich und nie auf die rettende Schlange. Und sie ging zugrunde. Und dann waren welche im Lager, die machten das, was Gott sagte. Auch wenn es primitiv klang. Die glaubten, was Gott sagte, auch wenn es unmöglich klang. Die nahmen Jesus beim Wort, auch wenn es verrückt klang. Die nahmen es wirklich einfach so. Die sahen die Schlange an und wurden gerettet. Wer gebissen wurde und auf die Schlange sah, blieb am Leben. So steht das hier in der Bibel. Und nun vermute ich, dass manche unter euch hier sind, die sagen, also so ein Blödsinn. Bisher hat er ja ganz nette Geschichten erzählt, aber heute Abend geht der Theo entschieden so weit. Das sind doch Märchen für bekloppte Höhlengeister. So was kann man doch als vernünftiger Mensch einfach nicht mehr für voll nehmen. Wirklich nicht? Also Jesus, der Sohn Gottes, der hat diese Geschichte hier sehr ernst genommen. Der hat die wirklich genommen, der hat die auf sich selber bezogen. Der hat im Johannesevangelium gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit Menschensohn meint Jesus sich, mit erhöht werden meint er, dass er noch an ein Kreuz gehängt werden muss. Und warum er gekreuzigt werden musste, warum Gott sich nichts anderes ausgedacht hat, um uns zu retten, das hat uns Jesus nicht erklärt. Es muss so sein, weil es Gott so beschlossen hat. Basta! Und das Beste ist immer, dem Wort Gottes so zu glauben, wie es da steht. Denn das Einzige, was Gott von dir verlangt, das ist ja, dass du an ihn glaubst, dass du ihn ansiehst, dass du ihn als deinen Retter ansiehst. Also sieh dir jetzt mal in deinem geistigen Vorstellungsvermögen Jesus an, wie er am Kreuz hängt mit ausgebreiteten Armen. Zwischen Himmel und Erde. Angepöbelt von Menschen und gequält von Sonne und Fliegen. Und wie sie unter ihm vorbeigehen und ihre blöden Witze über ihn machen. Und wie er noch am Kreuz für seine Mörder betet und sagt, Herr, vergib denen, die wissen nicht, was sie tun. Leute, wir alle sind ohne Jesus verloren. Wir sind alle von der gleichen Schlange gebissen, wir sind alle von dem gleichen Tod bedroht, wir sind alle von dem gleichen Gift verseucht. Wir sind alle von der gleichen Sünde infiziert. Aber wir haben alle die gleiche Chance. Dass alle, die an Jesus glauben, das ewige Leben haben. Jesus möchte, dass du lebst, dass dein Leben gelingt, verstehst du? Nach so einem Abend ist mein junges Mädchen zu mir gekommen, die hat gesagt, okay, habe ich verstanden, ich tät mich ja auch bekehren, aber ich bin noch so jung, ich möchte doch erst noch was vom Leben haben. Die hat gedacht, wenn sie Christ wird, ist der Spaß am Leben vorbei. Dabei ist es genau umgedreht. Was du jetzt für den größten Spaß hältst, das wirst du ganz schnell vergessen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. Ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass er dir alle deine Probleme aus dem Weg räumt. So hatten sich das ja die Israeliten gedacht, als die Schlangen anfingen, die zu piesacken. Da kamen die zu Mose und da haben die als erstes zu Mose gesagt, bitte Gott, dass er uns die Schlangen aus dem Wege nimmt. So hätten wir es ja gerne, dass Gott uns unsere Probleme aus dem Weg räumt. So wie im Kindergebet. Lieber Gott, mach doch bitte, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Oder wie das Morgengebet des alten Hektikers. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Gott räumt dir die Schlangen und die Schwierigkeiten nicht aus dem Wege. Der gibt dir keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Er gibt dir Jesus. Und er gibt dir die Kraft, deine Probleme anzugehen, auszuhalten. Und er vergibt dir das, was du falsch gemacht hast und was du bereust. Und jetzt kommt das übliche Gegenargument. Wieso soll ich an einen glauben, der vor fast 2000 Jahren an einem Kreuz gestorben ist? Wieso kann der mir meine Sünden vergeben? Also sowas ist doch primitiv. Ich muss euch an dieser Stelle mal eine kleine Geschichte vom Napoleon erzählen. Dem Napoleon wurde gesagt, dass man mit der Kraft der Dampfmaschine mächtige Kriegsschiffe antreiben könnte. Und weil der Napoleon ständig Krieg führte und die ganze Welt erobern wollte, da erklärte man ihm, die Dampfmaschine könnte ihn seinem Welteroberungsziel näher bringen. Und als die Generäle ihm das erklärten, da guckt der Napoleon zum Fenster raus, da geht draußen einer vorbei, der raucht irgendwas. Und da sagt der Napoleon, das bisschen Qualm, das soll ein Kriegsschiff antreiben, das ist doch primitiv. Der hielt sich für den Größten und merkte nicht, dass er zu blöde war, Qualm von Dampf zu unterscheiden. Und weil er stolz und mächtig war, da verhinderte sein Stolz und seine Macht in Verbindung mit seiner Dummheit, dass die Kraft der Dampfmaschine damals ins französische Heerwesen eingeführt wurde. Und das hat später sein politisches Schicksal unter anderem mit besiegelt. Leute, das ist unsere Situation, dass wir uns hinstellen und die Art der Rettung, die Gott für uns ausgedacht hat, die große Kraft, die er für unser Leben bereit hat, dass wir die für primitiv halten. Dabei entscheidet sich unser Schicksal genau daran, wie wir zu Jesus, dem Gekreuzigten, stehen. Ob wir in dem die Kraft Gottes erkennen, die unser Leben verwandelt, oder ob wir ihn verkennen, weil er am Kreuz so einen schäbigen Eindruck macht. Denn als Jesus am Kreuz hing, da hing er ja nicht zwischen zwei feierlichen Altarkerzen, sondern da hing er zwischen zwei fiesen Anarchisten und Verbrechern, hat nach Schweiß gestunken, hat nach Gott geschrien. Es war ein elendes Sterben, es war ein primitives Sterben. Unelegant, unästhetisch, blamabel. Das Kreuz ist wirklich die größte Blamage Gottes. Und es gibt ja auch welche unter euch, die sagen, das ist ja auch eine Blamage für euch. Ihr stellt euch hier hin, ihr macht hier einen riesen Zirkus auf, ihr ruft hier jeden Abend zu eurem Jesus, den kein Mensch sehen kann. Und kein Mensch in euren Kirchen hat Lust, eurem Jesus nachzufolgen. Ja, das ist eine Blamage. Nicht für uns beide oder uns drei. Wir sind Knechte von Jesus, wir rufen ja nur zu ihm. Ja, das ist eine Blamage für Jesus. Jesus ist bereit, sich zu blamieren. Der war bereit, sich bis auf die Knochen zu blamieren. So weit ist der gegangen. Und ob primitiv oder nicht, dieser Mann am Kreuz, dieser blutige Mann am Kreuz, das ist Gottes Rettungsangebot für die Welt. Dieser Mann ist Gottes letztes Angebot. Dieser Mann ist Gottes letztes Wort. Dieser Mann ist Gottes Weisheit, letzter Schluss. Was anderes und besseres ist Gott nicht eingefallen, um uns zu retten. Und dann stellen wir uns hin mit unserer menschlichen Beschränktheit und haben noch die Frechheit, Gottes Weisheit als Torheit abzustempeln. Wir halten unsere Dummheit vor der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit halten wir für Dummheit. Es kann auch gar nicht anders sein, es ist schon immer so gewesen. Der Paulus hat schon im Korintherbrief geschrieben, es kann gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Und bei dieser gegensätzlichen Beurteilung, da ist es bis heute geblieben. Der Peter Maffay, der sagt zum Beispiel, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt und weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein soll. Und Bob Dylan, der größte Liedermacher unseres Jahrhunderts, der singt in einem Lied, was er nach seiner Bekehrung geschrieben hat, da ist ein Mann am Kreuz und er ist für dich gekreuzigt, glaube an seine Kraft, sie reicht aus, um bestehen zu können. Und zwischen diesen beiden Positionen, da gibt es Menschen, die sagen, ist ja alles schön und gut, aber für mich gibt es keine Rettung mehr. Meine Schuld ist viel zu groß. Das, was ich gemacht habe, ist viel zu schlimm. Ich kann mich vor Gott gar nicht mehr blicken lassen. Es gibt für mich keine Vergebung, weil ich schon zu viel im Leben falsch gemacht habe. Mensch, was hat denn das damit zu tun? Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und wenn er seinen eigenen Mördern am Kreuz vergeben hat, dann vergibt er auch dir, egal was du gemacht hast. Und selbst wenn es ein Mord wie eine Abtreibung gewesen wäre. Mensch, kümmere dich doch nicht darum, ob du 5 Sünden hast oder 50 oder große oder kleine. Alles, was du zu tun hast, ist, sieh auf Jesus, sieh ihn an, vertrau dich ihm an, trau ihm zu, dass er dein Leben in Ordnung bringt. Ich sage dir, es ist niemand anders als der Teufel, der dir jetzt einreden will, das ginge dich alles überhaupt nichts an und träfe auf dich nicht zu, weil du hier neu bist oder weil du schon zu alt bist. Doch genau du bist gefragt. Und ich möchte hier mal ein Wort an die Alten unter uns richten. Wir haben ja hier eine Jugendwoche. Und da haben auch einige unter uns mit grauen Haaren oder gar keinen Haaren. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr hier seid. Aber ihr dürft nur nicht denken, dass ihr sozusagen euch zurücklehnen könnt und als ob euch das alles nicht anginge. Sicher, es ist für einen alten Menschen viel schwerer, als für einen Jungen umzukehren. Es ist schon für junge Menschen schwer genug. Aber wenn einer nun zugeben soll vor sich und Gott, dass er 50, 60 oder 70 Jahre lang falsch gelebt hat, das ist unheimlich schwer. Aber es ist nicht zu spät. Umkehr, Bekehrung, zu Gott heimkommen, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und für euch, die ja allzeit gilt, das, was wir hier sagen, genau wie für die, die noch ganz jung sind. Genau du bist gefragt, egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, egal wie schwer du vom Leben schon verwundet bist. Und ich rufe dich zu Jesus und ich berufe mich auf seine eigenen Worte, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle, das heißt du auch nicht, egal wer du bist. Und selbst wenn du behauptest, du könntest nicht glauben, dann behaupte ich, du könntest ja wenigstens mal den Versuch machen. Du könntest doch wenigstens wie der zweifelnde Soldat sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das genügt. Du brauchst doch nur wie der sinkende Petrus die Hand auszustrecken. Herr, ich versinke, das reicht. Du brauchst doch nur wie der Zöllner zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das langt. Fürchte dich doch nicht, es mit Jesus zu versuchen. Auch wenn du das mit dem Kreuz noch nicht so richtig verstanden hast. Und auch wenn du das verrückt findest, was du heute Abend gehört hast. Jawohl, das, was ich vom Kreuz erzählt habe, ist genauso verrückt wie diese Geschichte mit der Schlange. Dass der Sohn Gottes für uns stirbt, das ist das Verrückteste, was jemals auf diesem Planeten passiert ist. Das kann kein Mensch begreifen, das kann kein Mensch erklären, aber jeder Mensch kann es glauben. Und jeder Mensch kann dadurch gerettet werden. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit, die alle unsere Maßstäbe sprengt, dass Gott eine Schlange an die Stange hängt, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz hängt, die einzige Erklärung für diese Verrücktheit ist die, dass Gott ist verrückt vor Liebe nach einer Welt, die sich ihm gegenüber in Rebellion befindet. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an den glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du denkst, da läuft nichts, ich mach bei euch nicht mit, lass deine Vorurteile sein und wag den ersten Schritt. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du sagst, nein, danke, ich lebe auch so ganz gut, lass deine Ablehnung mal sein, ich mach dir dazu Mut. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du meinst, mal langsam, das hat ja wohl noch Zeit, lass doch dein Zögern endlich sein, sei jetzt dazu bereit. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen.